Deutschlandfunk. Agenda.
Zur Agenda begrüßt Sie Jürgen Wiebeke. Heute in der Rolle des neugierigen Älteren gewissermaßen. Denn in dieser Sendung wird es um die Stimmen und Stimmungen von deutlich Jüngeren gehen. Wir sind zu Gast in der Aula des Clara-Schumann-Gymnasiums in Bonn. Und was wir uns vorgenommen haben, gemeinsam mit zwei Geschichtskursen aus den Jahrgangsstufen 11 und 12, ist ein gemeinsames Nachdenken darüber, was es eigentlich heißt, erwachsen zu werden in einer Welt, die anscheinend nur noch Krisen kennt. Krieg, Klima, Corona. Es ist jetzt viel von Zeitenwandel die Rede. Und ich bin sehr gespannt, was das für die Generation bedeutet und wie es von der Generation aufgenommen wird, der die Zukunft gehören wird. Ob es so etwas gibt wie ein gemeinsames Generationengefühl. Unser Thema also, jung sein in schwieriger Zeit. Gibt es dieses gemeinsame Generationengefühl? Und falls ja, wie ließe sich das eigentlich beschreiben? Gern wollen wir Ihre Antworten im Lauf der Sendung auch aufgreifen. Und deshalb nenne ich die Nummer unseres kostenfreien Hörertelefons 00800 4464 4464 00800 4464 4464. Und per Mail erreichen Sie uns unter agenda@deutschlandfunk.de. agenda@deutschlandfunk.de. Ja, wie kommen wir ran an die derzeitige Stimmungslage? Da denke ich, könnte es eine Idee sein, ein paar Adjektive zu sammeln. Hanna, willst du mal beginnen und überlegen, mit welchen Adjektiven du beschreiben könntest, wie du gerade auf die Welt blickst?
Also gerade im Moment bin ich gestresst und es belastet mich halt viel, also durch die Nachrichten, was man halt alles mitbekommt. Aber als zum Beispiel jetzt der Ukraine-Konflikt ausgeartet ist und ja zu einem Krieg sich entwickelt hat, als man das erste Mal gehört hat, das war ja an dem Donnerstag, wo bei uns Weiberdonnerstag war, Karneval. Ja. Man war eigentlich vorbereitet auf eine gute Stimmung, ein bisschen feiern, was halt möglich ist, gerade in Corona-Zeit.
Ging das noch?
Halt teilweise, aber halt in der Schule war man ja verkleidet und dann irgendwann, weil ich morgens gar nicht mehr auf die Nachrichten geachtet habe und dann irgendwann kam ein Mitschüler und hat halt über den Einmarsch von Russland halt berichtet in die Ukraine und dann war ich erstmal, also da habe ich das gar nicht richtig verstanden. Das war erstmal so nicht eine Lehre, aber man hat das nicht so direkt mitgefühlt. Man hat das irgendwie nicht so richtig, ja, verstanden, was da jetzt passiert ist.
Eine Lehre?
Ja.
Weil das, was geplant war, nämlich ausgelassen sein, genau, feiern gehen, war auf einmal nicht möglich. Aber trotzdem war der Abstand noch da.
Genau. Und dann war man erst so, ja, okay, will man jetzt überhaupt noch feiern gehen, obwohl halt ja in der Ukraine gerade Leute um ihr Leben sozusagen, ja, nicht kämpfen, aber ja, auch kämpfen, aber halt auch ja in Angst leben.
Aber ich will mich mal festhalten an dem Adjektiv, nachdem ich gefragt hatte. Das erste lautete gestresst.
Ja.
Was genau macht diesen Stress aus?
Ja, weil man weiß nicht, was passiert, man weiß nicht, was morgen ist. Man hört jetzt regelmäßig nochmal genauer die Nachrichten und ja, das stresst mich halt, dieses nicht zu wissen, was morgen ist oder was morgen sein könnte.
Dann frage ich mal Josias, was ist dein Adjektiv?
Ja, also hatte mir auch gestresst aufgeschrieben. Jetzt, wo es schon genannt wurde, würde ich vielleicht chaotisch als Adjektiv nennen.
Chaotisch?
Chaotisch. Das Zusammenspiel aus diesen drei Krisen, die Sie auch angesprochen haben, ja, sorgt eben dafür, dass durchaus nicht klar ist, was eben als nächstes kommt. Und diese Unvorhersehbarkeit, ja, sorgt bei mir nicht unbedingt für Stress, aber ich bin auf jeden Fall auch beunruhigt.
Chaotisch ist die Welt. Oder ist Chaos auch eine Beschreibung für die eigene Gemütslage?
Sowohl als auch. Also Sie hatten ja eben diese drei Krisen angesprochen Und ja, die Kombination aus denen verstärkt, würde ich sagen, das Chaos durchaus, was halt in der Welt vorhanden ist, auch wenn es jetzt ein bisschen ja, poetisch klingt, aber, aber eben auch ja, das persönliche Gefühl des Chaos.
Mara, jetzt kriegen wir das dritte Adjektiv.
Ich würde frustrierend sagen, weil ich wenig Verständnis habe für das, was gerade in der Welt passiert und wie damit umgegangen wird teilweise. Und das löst schon einen gewissen Frust aus in mir, weil das Auswirkungen auf mich und auch auf andere Menschen hat, die mit den zusammenhängenden Entscheidungen gar nichts zu tun hatten. Und allgemein ist diese Zeit ja sehr geprägt von Frust für mich.
Ja, wobei man ja aus Frustration sehr unterschiedliche Schlussfolgerungen ziehen kann. Also man kann sich kopfschüttelnd abwenden und sich schützen vor dem, was da auf einen eindringt. Oder man kann wütend auf den Boden stampfen.
Hauptsächlich wende ich mich tatsächlich ab. Also wenn ich die Nachrichten schaue und merke, das macht mich nur irrational wütend, was ich da sehe, dann mache ich lieber aus und lenke mich ein bisschen ab. Aber eigentlich haben Sie recht, finde ich, aus dem Frust kann man eine gewisse Kraft ziehen, um dann auch Veränderungen durchzuführen.
Ja, vielleicht geht auch beides an einem Tag.
Das ist auch möglich, ja.
Also diese gemischte Gefühlslage. Fragen wir mal Georgi.
Ja, also ich würde meine Gemütslage als besorgt beschreiben. Erstens um die weltpolitische Lage insgesamt. Aber ich mache mir da im Prinzip wenig vor, was irgendeine Besonderheit des Krieges in der Ukraine angeht. Weil einen Krieg gibt es leider Gottes schon sehr, sehr lange und er ist überall gleich schlimm. Und in allen Teilen der Länder, der Welt gleich schlimm. Ja, ne, aber ich bin dadurch persönlich betroffen, dass meine Familie in Russland lebt und einige meiner Freunde in der Ukraine leben. Und ich mache mir einfach um beide Sorgen, weil die Verwandten in Russland eben durch teilweise in die Armee eingezogen werden, weil sie ungefähr in meinem Alter sind und bald wehrpflichtig sind. Mhm. In Russland gibt es ja eine allgemeine Wehrpflicht und man muss dahin als Junge. Und
auf ukrainischer Seite auch.
Ja, auf ukrainischer Seite auch. Da darf ja kein Mann das Land verlassen, der über 18 und unter 60 ist. Ja, und ich mache mir einfach um beide große Sorgen.
Ja.
Und ich weiß nicht, was passiert. Und die Ungewissheit besorgt auch.
Das kann ich mir gut vorstellen. Was ich mich jetzt frage bei dieser Situation, wenn es persönliche Netzwerke, familiäre, freundschaftliche, in beide Länder hineingibt, hat das Gespräch verändert in diesen 3 Wochen, seitdem es diesen Krieg gibt?
Mit den ukrainischen Freunden überhaupt nicht, weil sie, also erstens wissen sie, dass das russische Volk an sich, sogar die, die in Russland leben, nicht nur die, die nicht in Russland leben, wie ich, nichts für Putins Angriffskrieg kann und dass auch viele Menschen in Russland und auch viele Russen außerhalb Russlands diesen Krieg verurteilen und ihn ganz schrecklich finden. Mhm. Und mit den russischen Verwandten in erster Linie, da gab es in erster Linie Solidarität in der Hinsicht, dass man sich Mut zuspricht in dieser Situation und sie, aber ich habe schon eine Veränderung in der Hinsicht gesehen, dass sie besorgt darüber sind oder fast schon Angst haben, frei ihre Meinung zu äußern und ich kenne ihre echte Meinung.
Mich würde noch interessieren, in welche Rolle du durch diesen Krieg hineingerutscht bist, denn in dieser Sendung ist es so, dass das auf einmal eine Rolle spielt, dass du russische Familienwurzeln hast. Ja? prägt das auch den Umgang mit deiner Umgebung, dass du jetzt immerzu darauf angesprochen wirst oder möglicherweise gebeten wirst, da irgendwelche Erklärungen abgeben zu müssen?
Also ich denke mal, meine Freunde, meine nähere Umgebung kennen mich und wissen, wie ich dazu stehe. Und ich kann Putin nicht ab an sich und ich verurteile jeden Krieg, unabhängig davon, ob mein Land involviert ist, angegriffen wird, angreift. Das ist egal, ein Krieg ist schrecklich.
Ja.
In der Schule seitens einiger Lehrer werde ich darauf angesprochen, was ich davon halte. Ich wurde zum Beispiel letztens gebeten, mein Zenit St. Petersburg T-Shirt mal zu überdenken. Also
ein Trikot.
Ja, mhm. Weil es angeblich ein Pulli, habe ich auch jetzt an, aber unter dem Pulli. weil es ein politisches Zeichen sein soll, aber ich kann die Reaktion anderer Menschen nicht beeinflussen. Ich kann nur sagen, was meine Intention ist,
ja,
wenn ich etwas sage oder nach einer bestimmten Art und Weise handle.
Gut, ich versuche nochmal zusammenzufassen. Besorgt war dein Adjektiv. Wir hatten, ruft es mir nochmal zu, chaotisch. Wir hatten gestresst und wir hatten lauter frustriert. Frustriert, genau. Ja, jetzt begrüßen wir mal, sie ist uns zugeschaltet aus Köln, Birgit Lange-Bartels, Psychologin. Sie arbeitet beim Rheingold-Institut und sie hat ihre eigenen Wege und Methoden, um ja so etwas wie ein Generationengefühl zu analysieren. Frau Lange-Bartels, herzlich willkommen bei uns.
Ja, einen schönen guten Morgen in die Runde. Ich lausche schon die ganze Zeit und bin sehr beeindruckt davon, was Sie alle so erzählen. Und das trifft eigentlich schon auch sehr das, was uns die jungen Menschen auch beschreiben, wie sie sich momentan fühlen. Also wir untersuchen über die letzten Jahre schon sehr genau auch immer die Stimmungslage der jungen Menschen, der sogenannten Generation Z. Und das
Generation Z.
Genau. Und das sind die.
Müssen Sie gleich nochmal erklären, was das bedeutet.
Das sind die 16- bis 25-Jährigen. Ist natürlich eine sehr große Altersspanne, aber die Schülerinnen und Schüler, die sind jetzt ja auch gerade in diesem Alter. Und mich erstaunt das eigentlich jetzt gar nicht so sehr, was ich höre. Ich merke, ich bin eher ein bisschen berührt davon auch, das nochmal so in dieser Drastigkeit zu hören, wie stark doch so ein Gefühl auch ist, ja, von Ohnmacht. Man hat keinen Einfluss darauf, es ist chaotisch, nicht nur das Weltgeschehen, sondern die Gemütslage, die Zukunftsängste. Und letztendlich zeigt sich darin ja auch so ein Gefühl von so einer schwindenden Selbstwirksamkeit. Das heißt, ein Gefühl zu haben, ich kann eigentlich in diesem ganzen großen Weltgeschehen, dem ich eigentlich wie in so einer Schockstarre gegenüberstehe, das, was Anna anfangs so beschrieben hat, so diese Leere, dieser Schock eigentlich, was da gerade passiert, da so ganz paralysiert eigentlich in diesen Kriegsabgrund zu schauen, ich kann dagegen eigentlich gar nicht so richtig ausrichten.
Ja, wahrscheinlich teilen das Jugendliche auch mit deutlich Älteren. Das machen wir gerade alle, dass es Erfahrungen von Ohnmacht gibt oder eben, wie Sie gesagt haben, fehlender Selbstwirksamkeit. Nur muss man dann nochmal aufrufen, dass es natürlich auch bestimmte Zeiten gegeben hat, wo im gleichen Lebensabschnitt halt einfach sehr, sehr viel Optimismus und Gestaltungskraft im Raum war. Frau Lange-Bartels, sind Sie noch da? Nein, ist sie nicht. Das werden wir versuchen, wieder aufzubauen. Aber ihr habt den Punkt gehört. Also die Beschreibung von eher dieser ohnmächtigen Seite. Das wäre nämlich eben auch etwas gewesen, wenn ich aufgefordert gewesen wäre, nach Adjektiven zu suchen. Dann hätte ich gefragt, ja, pessimistisch oder optimistisch? Zukunftsfreudig oder eher skeptisch, was die eigenen Möglichkeiten gibt, Einfluss auf diese Welt zu nehmen. Nur, wie sieht's aus?
Also ich würde sagen, also ich selber bin eher pessimistisch, weil ich selber auch generell noch nicht weiß, was ich später machen will. Und wenn man weiß, was, also wenn man noch nicht weiß, was generell jetzt noch in der Zukunft passieren wird, wie sich das alles entwickelt, dann denke ich, ist das noch so ein weiterer Faktor, der einen eher beunruhigt. Und wenn man generell noch keine Sicherheit hat und noch nicht genau weiß, was man machen will, dann ja, denke ich, dass es noch mal schwerer macht.
Mhm. Ja, ihr könnt ja mal zuhören. Wir werden hoffentlich Frau Lange-Bartels nachher noch fragen können, wie genau sie das erforscht, ja, das Lebensgefühl von Generation Z, wie sie gesagt hat, 16 bis 25. Aber wir haben natürlich auch die Möglichkeit, an anderen Quellen zu suchen, wie versucht Wissenschaft, das in den Griff zu bekommen. Und Eva-Maria Götz wird das jetzt mal zusammentragen.
Genau. Also Frau Lange-Bartels hat ja schon erzählt, auch sie macht eigene Studien. Aber es gibt im Moment sehr viele Studien zu dem ja, sich Befinden von Kindern und Jugendlichen in dieser Zeit. Und ganz ohne Anspruch auf Vollständigkeit möchte ich mal ein paar Ergebnisse zusammenfassen. Da gibt es große Studien, zum Beispiel die JUCO-Studie der Universitäten Hildesheim, Frankfurt und Bielefeld. Die haben die Erfahrungen und Perspektiven von jungen Menschen während der Corona-Maßnahmen untersucht. Und es gibt die COPSI-Längsschnittstudie der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf. Auch hier ging es um die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in der Zeit der Covid-19-Pandemie. Und dort wurde herausgefunden, dass 40% der befragten jungen Menschen über Beeinträchtigungen ihrer psychischen Befindlichkeit geklagt haben. Sie leiden unter einem Kontrollverlust der Alltagsgestaltung, unter der Verschlechterung der persönlichen Beziehungen und unter der Verschlechterung der Bildungs- und Berufslaufbahn. Und die JUCO-Studie hat herausgefunden, immerhin im Dezember 2021, dass die Jugendlichen sich aber inzwischen mehr politisch gehört fühlen als noch zu Beginn der Pandemiezeit. Allerdings nach wie vor haben die meisten den Eindruck, dass sie politische Entscheidungen nicht wirklich beeinflussen können. Und es gibt eine Studie der Krankenkasse DAK, auch wieder mit dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, zum Medienverhalten von Kindern und Jugendlichen während der Corona-Pandemie. Dort wurde unter anderem festgestellt, dass deutlich mehr Kinder und Jugendliche ihre Zeit auf Streaming-Portalen verbringen. 90% haben gesagt, sie nutzen das einmal in der Woche. 45% der Befragten nutzen sie täglich. Es gibt natürlich auch eine Studie oder mehrere Studien, aber eine möchte ich zitieren zum Klimawandel. Und da hat die Barmer Krankenkasse in Baden-Württemberg Jugendliche gefragt, welche Angst oder ob sie Angst haben vor den Folgen des Klimawandels. Und 22,5 der Jugendlichen befürchten explizit, dass der Klimawandel gesundheitliche Folgen auch für sie haben könne. Sie befürchten Atemwegserkrankungen, die zunehmen, und Depressionen. Ja, allerdings hat hier wieder die Studie Jugend in Deutschland herausgefunden, dass aber doch viele Jugendliche nicht bereit seien, deswegen auf das eigene Auto oder auf Flugreisen zu verzichten. Das muss sich wohl noch so ein bisschen zurechtruckeln und diskutiert werden. Und ganz zum Schluss möchte ich noch eine Studie vorstellen vom Internationalen Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen des Bayerischen Rundfunks. Die haben nämlich sofort reagiert und haben Jugendliche nach ihrer Angst vor einem Weltkrieg gefragt. Und auch da sind die Ängste und die Besorgnisse über die aktuelle Situation groß. Ein Jugendlicher sagte, der russische Diktator droht mit Atombomben und in Berlin gibt es nicht einmal Warnsirenen.
Ja, dies als Überblick, wie man versucht, die Denkweisen von jungen Leuten zu verstehen. Jetzt habe ich gesehen, Louis, du hast währenddessen etwas aufgeschrieben. Da muss etwas Interessantes dabei gewesen sein.
Ja, ich fand die Aussage zu der individuellen Verhaltensweise von Jugendlichen ganz interessant. Also dieses, ich weiß nicht, wie viel Prozent es waren, die nicht auf ein Auto verzichten möchten.
Das sind, Moment. Das haben wir jetzt nicht im Mikrofon.
Achso. Ja. Dennoch sei die Bereitschaft gering. Rund 60% der 14- bis 29-Jährigen sind demnach nach wie vor regelmäßig privat mit dem Auto unterwegs. Mehr als 80% können sich ein Leben ohne Auto nicht vorstellen.
Okay, ja, ich fand das interessant, weil das ja irgendwie so auf die Schuldgefühle von Jugendlichen eingeht in Bezug auf Klimawandel. Und ich das auch sehe, dass wir in der Schule das irgendwie so beigebracht bekommen, dass Nachhaltigkeit im Alltag einfach wichtig ist und dass wir dafür verantwortlich sind, auch wir als Generation. Ich meine, unsere Generation beschäftigt sich sehr viel mit Nachhaltigkeit. Aber ich finde es wichtig zu sagen, dass die Verantwortung bei der Politik liegt und nicht bei uns als Jugendlichen. Wir wurden ja gerade gefragt, ob wir optimistisch oder pessimistisch sind. Mhm. Und da würde ich definitiv sagen, dass ich persönlich pessimistisch bin, weil ich die Verantwortung bei der Politik sehe. Und ich würde mich da auch Hannah anschließen, als sie gesagt hat, dass so das Gefühl von dem Krieg erst später angekommen ist. Und das war bei mir eigentlich erst bei der Ankündigung, wie viel Geld jetzt in Aufrüstung gesteckt wird, dass dann erst so
wir
richtig Wut hoch.
Wir werden das genauer besprechen, aber wir haben schon ganz gute Einblicke bekommen. Ich bedanke mich dafür, lade auch dazu ein, unsere Hörerinnen und Hörer das zu ergänzen. 00800 4464 4464 ist die Gelegenheit oder agenda@deutschlandfunk.de. Nach den Nachrichten sind wir zurück in Bonn. Unser Thema heute in Agenda, Krieg in Europa, jung sein in schwieriger Zeit, so haben wir das betitelt. Es begrüßt Sie noch einmal Jürgen Wiebeke, heute zu Gast im Clara-Schumann-Gymnasium in Bonn. Wir sprechen in der Aula mit zwei Geschichtskursen aus der Oberstufe, aus den Jahrgangsstufen 11 und 12 darüber, was für ein Generationengefühl entsteht, wenn eine Krise, wie es im Moment den Anschein hat, nein, nicht nur den Anschein hat, wenn eine Krise die andere ablöst. Wie nehmen Sie wahr, wie junge Leute auf ihre Gesellschaft, auf ihre Welt blicken? Das wollen wir nachher aufgreifen, was Sie beobachten, was Sie dazu sagen. 00800 4464 4464 ist unsere Nummer oder agenda@deutschlandfunk.de. Ich will noch mal zusammenfassen, was wir in der ersten Runde hatten. Ein durchgängig skeptisches, um nicht zu sagen pessimistisches Bild von der eigenen Zukunft oder mindestens von der Gegenwart. Und ich frage mich inzwischen, ob es irgendwem von euch auch zu viel des Dunklen war. Ob es jemanden gibt, der sagt, das war mir zu pessimistisch, das entspricht nicht meinem Lebensgefühl. Gibt es dazu Widerspruch? Ja, Hanna?
Also jetzt nicht direkt ein Widerspruch. Also ich bin auch der Meinung, dass oder auch skeptisch und beunruhigt, wie die Zukunft aussieht und wie die da oben oder die Politik das die Politik fortführt. Und aber gerade in dem Moment auf meine Zukunft gesehen, bin ich eher zukunftsfreudig. Wahrscheinlich auch, weil wir gerade in dieser Endphase in unserer Schullaufbahn sind und ich es gar nicht mehr abwarten kann, endlich mal meine Zukunft selber in die Hand zu nehmen. Also das war jetzt nicht der Widerspruch. Trotzdem habe ich Angst, wie das generell das politische Bild und auch wie wir als Generationen es schaffen können, Einfluss zu nehmen und dass vielleicht doch sich vielleicht irgendwie noch irgendwie was ändert, beziehungsweise dass wir da Einfluss nehmen können.
Ja.
Aber trotzdem, auf das Persönliche freue ich mich eher jetzt gerade.
Und das ist doch genau der Punkt, bei dem wir dann Birgit Lange-Bartels wieder dazu nehmen können, denn das war genau die Frage, die ich ihr vorhin gestellt habe, bevor unsere Verbindung leider unterbrochen wurde. Birgit Lange-Bartels, Psychologin, arbeitet beim Rheingold-Institut. Und ich hatte sie gefragt, genau danach, ob es eben bei dem, was wir jetzt gehört haben, an fehlender Selbstwirksamkeit, an dem Gefühl, ohnmächtig einer Welt gegenüberzustehen, ob es eben auch diese andere Seite gibt, die Hanna jetzt stark gemacht hat, Frau Lange-Bartels.
Ja, also das sehen wir in unseren Untersuchungen im Rheingold-Institut, wenn wir uns mit den jungen Menschen unterhalten. Und wir hatten ja auch gefragt, wie machen wir das eigentlich? Also wir sprechen mindestens 2 Stunden mit den Menschen, entweder in Einzelgesprächen oder in Gruppengesprächen. Und da wird uns jetzt schon auch erzählt, dass auf der einen Seite der Blick auf die Welt sehr pessimistisch ist, ohne Zuversicht eigentlich, dass man Sorge hat, wie es überhaupt weitergehen kann. Aber das andere Gefühl, das, was jetzt gerade Hanna beschrieben hat, dass das im Kleinen eher auch so, im Privaten auch so stattfinden kann. Also wo die jungen Menschen uns beschreiben, wenn ich mich mit den Freunden treffe, wenn ich einen Kaffee trinken gehe, wenn ich die nächste Klausur schaffe. Das heißt, wenn die erleben, dass sie wirklich diese Schritt-für-Schritt-Erfolge auch erreichen können. Und viele sind einfach sehr, sehr eingebunden in diesem Alter, auch in die schulischen Belange. Und das stresst auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt das aber auch gerade dann, wenn es gelingt, dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit auf.
Ich schaue mal Lotte an, ob sie sich bei dem, was wir jetzt zuletzt gehört haben, gesehen fühlt. Dass diese beiden Seiten, also das große Ganze eher düster und das persönliche Gestalten, sein Leben bewältigen, dass das durchaus in einem anderen Modus laufen kann.
Durchaus, aber nicht nur. Ich finde, man darf halt bei dieser ganzen Thematik nicht vergessen, dass wir halt auch eine sehr, sehr privilegierte Repräsentation jetzt sind und ja. Dass man eben ja auch durch seinen Alltag immer wieder abgelenkt ist, dass man jetzt sich bewusst auch dagegen entscheiden kann, sich damit zu konfrontieren und dann eben davon Abstand nehmen kann, von negativen Nachrichten zum Beispiel.
Und wie geht das mit dem Abstand nehmen?
Naja, also wir sind ja jetzt noch lange nicht gezwungen, uns mit den Nachrichten auseinanderzusetzen. Ich meine, natürlich hat man ein gewisses Pflichtbewusstsein, aber wenn man eben merkt, okay, das nimmt mich jetzt zu sehr mit, dann hat man auch immer noch seinen Alltag, der einen sowieso ablenkt oder man kann halt auch sich mit ganz anderen Thematiken beschäftigen. Also,
ja. Jetzt, ja. Frau Lange-Bartels, danach werden Sie auch fragen, also wie geht man um mit der Informationsflut? Mhm. Wie viel davon lässt man an sich ran und wann ist es genug?
Ja, also es ist in der Tat so, dass es natürlich sehr diskrepant erlebt wird. Auf der einen Seite, dass der Alltag scheinbar wie normal weiterläuft und auf der anderen Seite diese schrecklichen Weltgeschehnisse passieren, diese schrecklichen Kriege. Aber das kann natürlich auch sehr schnell in so eine Überforderung hineinkippen. Eben wurde ja auch davon gesprochen, dass man damit auch überfordert wird als junge Generation. Wenn im Grunde ich als junger Mensch jetzt auch noch etwas gegen diesen Krieg tun muss oder mein normales jugendliches Leben nicht mehr leben darf. Aber das kann ja in der Tat nebeneinander stehen bleiben. Und wir können ja im Grunde auch nur etwas ausrichten im großen Weltgeschehen, wenn wir auch funktionstüchtig bleiben. Das heißt, wenn unser Alltag auch weiterläuft. Und wir haben in unserer Untersuchung zu dem Erleben vom Ukraine-Krieg haben wir verschiedene Bewältigungsformen auch erzählt bekommen, wie Menschen damit umgehen. Und zwar schwankt das wirklich von so einem permanenten Updaten, überhaupt nicht mehr aus dieser Nachrichtenschleife heraustreten, was natürlich dann auch in ein sorgenvolles Nachdenken und Grübeln auch hineinraten kann. Dann mitunter auch so Ablenkungsmanöver, so eine Normalitätsbeschwörung, die eben auch schon mal beschrieben wurde. Man macht den Alltag weiter, will eben nicht mehr die ganze Zeit die Nachrichten hören. Hilfsbereitschaft ist auch eine Form der Bewältigung, die hilft eben nicht nur den Menschen in der Ukraine, sondern die hilft uns selber auch. Wenn wir etwas tun, wenn wir das Gefühl haben, und hier kommt wieder der Begriff der Selbstwirksamkeit, wenn ich mich nicht mehr als ohnmächtig erlebe, helfe ich eben nicht nur den anderen Menschen, sondern auch mir selber. Das ist auch in vielen Formen der Solidaritätsbekundungen. Da habe ich das Gefühl, ich bin nicht alleine da, ich spreche darüber, ich stehe mit anderen ganz eng zusammen und trete für gemeinsame Werte ein. Was aber auch beschrieben wurde, waren Fluchtgedanken, also dass Menschen wirklich auch Fluchtgedanken hegten. Zum Teil war das, ging das so weit, dass sie sich schon Geld und Pässe bereitgelegt haben in Deutschland. Das einmal erzählte uns, er hat sich schon den Fluchtkoffer gepackt. Aber das kann natürlich auch schon gedanklich einfach passieren, dass man sich damit auseinandersetzt, dass man sagt, wen oder was würde ich denn mitnehmen? Es wurden Szenarien entwickelt, den Katzenkorb aus dem Keller hochzuholen, damit ich weiß, ich kann direkt meine Katze in den Katzenkorb tun und dann auch fliehen. Und natürlich bleibt auch zuletzt immer noch die Hoffnung, dass sich aus Russland heraus etwas verändern wird oder aber auch auf höheren Beistand sozusagen. Das kann Religion sein, das kann aber auch natürlich die Vereinigung von Europa sein, dass damit etwas geschaffen werden kann. Und das sind alle Versuche, mit dieser Ohnmacht auch umzugehen.
Ja, das Kuriose bei dem, was Sie jetzt beschrieben haben, ist, dass das natürlich auch die Gemütslage von deutlich älteren Menschen trifft. Und deswegen werden wir nachher noch mal die Frage stellen müssen, was ist denn das Besondere? Und dann muss man junge Leute von heute wahrscheinlich eher mit jungen Leuten vor einigen Jahren oder Jahrzehnten vergleichen. Aber ich würde gern jetzt, weil Sie bislang so in einer komfortablen Beobachtersituation waren, die beiden Lehrerinnen und Lehrer vorstellen, die diese beiden Geschichtskurse leiten. Einmal Herrn Degenhardt und Frau von Tadden. Ja, und wenn Sie die mal zusammenfassen, was Sie jetzt wahrgenommen haben, deckt sich das mit dem, was Sie spüren im ganz normalen Schulalltag oder sind Sie im Moment verblüfft, was so von Ihren Schülerinnen und Schülern gekommen ist?
Nee, ich bin ehrlicherweise überhaupt nicht verblüfft, sondern es gibt genau das eigentlich wieder, was wir hier tagtäglich erleben. Ich glaube, es ist ganz natürlich, dass die Schüler natürlich primär eigentlich in ihrer Alltagswelt leben und damit natürlich auch viele Dinge sehr positiv angehen. Zum Glück, es sind ja junge Menschen, es wäre ja furchtbar, wenn gerade die junge Generation nicht mit Lebensfreude und mit Tatendrang und mit Mut in die Zukunft gucken würde. Aber es sind halt auch, und das fand ich jetzt bis zu dieser Stelle auch sehr beeindruckend, halt auch schon sehr reflektierte junge Menschen und die sich ein Bild machen und die natürlich auch über gesamtpolitische und weltumspannende Themen wie Klimakrise oder Ukraine-Konflikt sich Sorgen machen. Und ich denke, das spiegelt eigentlich sehr gut wider, was wir hier im Alltag erleben.
Frau von Tadden, was geht Ihnen denn durch den Kopf?
Also ich gebe Herrn Degenhardt recht, ich habe das alles auch gesehen. Ich habe aber auch gesehen, wie viel Resilienz einfach da ist. Wie viel auch sich bewusst entscheiden, einmal entweder zu handeln oder wie viel Reflektiertheit einfach da ist. Und sowohl in der Corona-Krise wie auch jetzt in der Auseinandersetzung damit.
Mhm. Mit Resilienz meinen Sie, dass es eine innere Kraft gibt, sich dann auch dem entgegenzustemmen, was an Düsternis kommt?
Ja, und zwar nicht im Sinne von, wir laufen davon weg und gucken nur noch auf die Sonnenseite, sondern wir nehmen es bewusst wahr, wir setzen uns auseinander damit. Aber wir haben auch die Kraft, uns auseinanderzusetzen, nach Lösungen zu suchen und Ähnlichem.
Ja, aber wir haben ja auch im Ohr, was Hanna gleich anfangs gesagt hat, also die Idee, wir feiern diesen Tag, wir wollen ausgelassen sein, wir wollen es vielleicht sogar krachen lassen und ausgerechnet an diesem Tag ändert sich alles und es geht nicht mehr. Und da würde mich interessieren, ist das eigentlich etwas, was wirklich nur an diesen einen Tag geknüpft ist? Oder ist auch das ein Grundgefühl, weil ihr habt 2 Jahre Pandemie hinter euch und auch das ging ja auf Kosten von dem, was halt, ja, was mit Ausgelassenheit, was mit Fröhlichkeit, mit Grenzentesten zusammenhängt. Das ist ja eigentlich etwas, was eben auch zu eurem Lebensalter dazugehört.
Ja, also ich würde da auf jeden Fall zustimmen, dass dieses Gefühl der Ausgelassenheit, Grenzen austesten und wild sein sozusagen, was ja eigentlich Teil der des jugendlichen Seins ist, dass es auf jeden Fall stark eingeschränkt wurde durch die Pandemie. Ich würde sagen, in einem bestimmten Rahmen. Es ist immer noch möglich, aber es ist stark eingeschränkt. Und ich persönlich kann auch einfach nicht mehr so ganz unbeschwert durch das Leben gehen, weil man die ganze Zeit ja irgendwie konfrontiert ist damit, was alles schief läuft. Und oft fühlt sich das dann auch einfach falsch an, Spaß zu haben, wenn man daran denkt, wie viel Leid gerade auf der Welt ist.
Aber umgekehrt, was würdest du denn sagen, warum Wildsein wichtig ist?
Also ich würde sagen, sich ausprobieren und verschiedene Sachen testen ist wichtig und eigentlich der wichtigste Teil vom Großwerden, damit man sich selber und die Welt besser kennenlernt und auch versteht.
Georgi möchte das kommentieren.
Ja, also ich habe auch schon davor die Meinung gehört, dass man sich schlecht fühlt, wenn man Spaß hat in einer Welt voller Leid. Aber das Leid gab es ja auch schon vorher und das wird es immer geben und im Prinzip zu jeder Zeit im Leben wird es irgendwo Leid geben. Und ich finde, man sollte sich davon nicht so runterziehen lassen. Ist hart, aber ja, im Endeffekt läuft es darauf hinaus.
Ja, ist das etwas, was ihr untereinander viel besprecht? Also was wollen wir auf der Seite des Feierns, des Ausgelassenseins, des Wildseins, was wollen wir uns selber gönnen?
Also ich habe noch nie darüber gesprochen vor diesem Zeitpunkt. Aber ich kenne die Meinung, dass man oder die Ansicht, dass man wegen des Leids etwas mit seinem eigenen Spaß zurückstecken sollte.
Ermun hat noch nichts gesagt, steht neben Georgi. Und vielleicht ist das der Punkt, um sich einzufädeln.
Ja, also was ich dazu sagen kann, ist halt, dass für mich durch Corona auf jeden Fall halt anfangs sehr viel eben ein Schock entstanden ist. Also ich habe anfangs mich sehr schwer gefunden, eben in die Lage durch Corona eben mich einzufinden. Aber jetzt so 2 Jahre in der Pandemie eben würde ich sagen, dass ich mich halt sehr ansatzweise eben an die Corona-Pandemie eben gewöhnt habe. Und ich glaube, dass eben dieser Schock, der dadurch entstanden ist, durch Corona eben halt auch dafür geführt hat, dass ich eben durch Ukraine auch wieder etwas fassungslos oder unsicher gefühlt habe, weil eben es eben ja gar nicht so weit weg ist von Deutschland. Und da kam halt eben auch schon wieder der Gedanke, dass eben halt was passiert, wenn Deutschland eben auch im Krieg ist und was mache ich, was werde ich machen? Und da war halt schon ein bisschen die Überlegung, ob es eben halt die Zukunft halt wirklich sicher ist oder nicht.
Ja, aber damit sind wir ja wieder auf der Seite der Sorgen. Was ist mit der Wildheit?
Also mit der Wildheit ist es eigentlich so, dass die Zeit oder eben die Momente, eben, die ich halt eben noch fröhlich verbinde, eben halt sehr kostspielig eben ausspiele. Also ich eben diese eben halt gut möglich eben auszuspielen oder so wild eben sein kann, wie ich eben halt noch möglich ist in der Corona-Zeit. Da ich eben leider oder dass eben durch die Corona-Zeit eben halt nicht mehr so viele Momente gibt und deswegen diese Momente eben wichtiger werden und eben deswegen ja.
Das wird Sie interessiert haben, Frau Lange-Bartels. Also fragen Sie auch nach der Wildheit?
Natürlich fragen wir dann nach Wildheit, Ausgelassenheit und vor allen Dingen, was immer wieder auch genannt wird, die fehlende Leichtigkeit im Moment. Dass man nicht einfach mehr so machen kann. Und Sie hatten ja auch gerade gefragt, ob Sie darüber sprechen, wie ausgelassen man sein darf. Eigentlich sollte man in der Jugendzeit nicht darüber sprechen müssen, sondern es einfach sein. Und das ist eigentlich das Gefühl, was die Jugendlichen jetzt ja schon seit 2 Jahren haben. Und die jungen Menschen, die beschreiben uns auch, die sagen auch, das Jugendlichenalter, das ist so viel kürzer als das Erwachsenenalter. Und da ist es natürlich sehr viel relevanter, wenn 2 Jahre in das jugendliche Alter hineinkommt, wo man eben nicht mehr diese Ausgelassenheit leben kann. Und ich habe auch mal gesprochen von der Generation Corona-Kokon. Das heißt, die Jugendlichen sind ja zurück in den Kokon zu Eltern, haben mit den Eltern abends gespielt, sind nicht mehr rausgegangen, nicht auf Partys gegangen. Und das war vielleicht auch schön, aber zugleich haben sie auch gemerkt, das wird da zu eng. Die müssen raus. Die wollen ihre Entwicklungsaufgaben auch machen. Sie müssen Party machen, sie müssen sich betrinken, sie müssen sich verlieben und all das, was dazugehört. Und das wurde den Jugendlichen genommen. Und es geht eben viel mehr als nur darum, dass man sagen kann, ach kommt, stellt euch nicht so an, geht ihr mal halt nicht auf eine Party, sondern das sind diese Entwicklungsaufgaben, die wirklich dann auch nicht gemacht werden konnten. Und letztens sagt auch ein Jugendlicher in einem Interview, dass noch, sie hätten so viel zurückgesteckt, aber es hätte keiner Danke gesagt. Und das hat mich sehr berührt, weil das ist natürlich auch so. Also am Anfang wurde immer gesagt, ihr müsst zurückstecken für die Großeltern, für die Eltern. Dann ging es um die ganz kleinen Kinder, aber um die Jugendlichen ging es eigentlich kaum. Und das würde mich auch mal interessieren, wie ihr das erlebt habt. Ging es in der Pandemie um euch?
Ja, also ich darf Ihnen sagen, Sie können uns ja nicht sehen, weil Sie nicht in der Aula sind. Aber es gab hier sehr viel Amüsement über das, was Sie gesagt haben. Also da hatten Sie, glaube ich, einen Punkt erwischt. Und es gibt Wortmeldungen, also das hat etwas ausgelöst. Fangen wir mal bei dir an.
Wir waren ja gerade eben bei dem Umgang mit Konflikten. Und ich würde sagen, dass unsere Generation eigentlich auch eine Generation der Offenheit und der Selbstwirksamkeit ist. Also ja, wir haben Erfahrungen vermisst und die fehlen uns auch in der Form, aber ich finde beispielsweise dadurch, dass wir in unserer Generation eigentlich so eine Toleranz und auch Sensibilisierung für bestimmte Themen erleben, dass man mit Konflikten beispielsweise viel besser umgehen kann und dass es beispielsweise nicht mehr so ein Stigma ist zu sagen, ich gehe in Therapie oder ich bin queer oder so. Ich finde, das nimmt sehr viel Druck von unserer Situation auch, dass es irgendwie gesellschaftlich so einen Wandel gibt der Offenheit. Und
jetzt haben wir doch mal einen interessanten Punkt erwischt, ja, wo ihr euch auch unterscheidet von vorigen Generationen. Ne?
Ich würde das auch als Generationenkonflikt schon bezeichnen, weil wir häufig auf Unverständnis treffen mit Themen wie mentaler Gesundheit und die in unserer Blase von unserer Generation aber eigentlich in vielen Bereichen also da nehme ich uns als sehr aufgeklärt wahr und da treffen wir eben auf Grenzen von unseren Eltern, die dann kein Verständnis zeigen für unsere Wahrnehmung von Identität oder
ja,
uns selbst.
Darauf komme ich gleich noch, was die Elterngeneration betrifft, aber noch eine Nachfrage zu dem, was du gesagt hast. Du hast gesagt, also uns fehlen bestimmte Erfahrungen und die kann man auch nicht nachholen. Was sind das für Erfahrungen?
Also ich weiß nicht, es sind auch Erfahrungen, die wir bekommen haben durch Corona, aber also wir waren ja so 14, 15, als wir in den Lockdown kamen. Das sind natürlich irgendwie also eine Zeit, wo man neue Gruppen findet und all das. Und ich glaube, es ist besonders schwierig für Menschen, die noch in keiner festen Freundesgruppe waren. Beispielsweise das.
Die waren auf sich allein gestellt.
Genau.
Ja, das ist ein Punkt, der mich auch sehr beschäftigt und wo ich tatsächlich fast schon stolz auf unsere Generation bin, weil wir vor allem im Kontrast zu den vorherigen Generationen, wie schon gesagt, sehr offen und viel bewusster uns sind, was mentale Gesundheit und so weiter angeht. Und ich würde sagen, dass deswegen diese Corona-Pandemie einfacher bewältigbarer war für unsere Generation, weil wir anders und besser mit solchen Themen umgehen als die anderen Generationen.
Das ist erstaunlich. Und weil es wahrscheinlich nicht nur mir so geht, sondern vielen anderen, die jetzt zuhören, dass dieser Begriff mentale Gesundheit hier schon zum zweiten Mal benutzt wird. Was für eine Vorstellung steht dahinter? Also was meinst du, wenn du sagst, wir sind ein Stück weiter bei der Pflege von mentaler Gesundheit?
Also insgesamt hat sich die Psychologie und die Forschung ja stark, hat einen großen Fortschritt gemacht in den letzten Jahren. Dadurch steht ja auch einfach viel mehr Material bereit, um das alles zu beschreiben und diagnostizieren und dann auch zu behandeln. Aber wie auch schon gesagt wurde, dieses Stigma, dass Leute mit mentalen Problemen ausgegrenzt werden aus der Gesellschaft oder als ja, bestimmte Art von Mensch abgestempelt werden, das ist natürlich nicht ganz weg, aber um vieles, vieles besser geworden bei uns.
Das heißt, ihr habt dann auch die mentale Kraft, um durch solche Krisen hindurchgehen zu können.
Ja, genau, weil wir auch die Möglichkeit haben zu sagen, hey, mir geht's nicht gut, ich brauche Hilfe und diese Hilfe wird uns dann auch an die Hand gegeben.
Erstaunlicher Punkt.
Also, dass wir eben etwas mental stärker geworden sind, hängt, glaube ich, auch davon eben ab, dass wir eben sehr lange in der Corona-Zeit eben ja auch zu Hause rumgesessen haben, dadurch, dass wir eben Online-Unterricht hatten und eben da bemerkt haben, dass wir gar nicht so viel mit Freunden mehr rausgehen konnten. Wir konnten ja noch hin und wieder so mit ein oder zwei Freunden, wenn überhaupt, noch rausgehen und nicht mit wirklichen Freundesgruppen. Und da war halt schon der soziale, dass man eben sozial etwas eingeschränkter, da war es halt eben so, dass man eben mehr Zeit für sich eben hatte und eben mehr darüber nachgedacht hat, ob man was wirklich werden will und so alles, weil man eben halt oft allein im Zimmer war, mehrere Stunden dadurch, dass man eben halt nur noch auf den Computer starren musste, um eben im Unterricht teilzunehmen.
Also, jetzt hat unser Gespräch eine Wendung eher in das vorsichtig Optimistische genommen, so würde ich das jetzt mal nennen, bekomme dafür auch ein vorsichtiges Nicken. Und dann bin ich mal gespannt, was noch kommt, auch von Ihnen. Was ist das Lebensgefühl dieser Generation Z, wie wir vorhin gehört haben, der Jugendlichen heute? 00800 4464 4464 wäre die Nummer für Ihren Beitrag oder agenda@deutschlandfunk.de.
Deutschlandfunk. Agenda.
Schlussrunde von Agenda, heute zu Gast im Clara-Schumann-Gymnasium in Bonn. Zwei Geschichtskurse aus der Oberstufe sind hier in der Aula zusammengekommen, um darüber nachzudenken, was es heißt, in einen, wie so oft das jetzt genannt wird, Zeitenwandel hinein erwachsen zu werden mit Krieg in Europa, mit Klimakrise und Corona. Am Mikrofon Jürgen Wiebeke. Und wir hatten vor den 11 Uhr Nachrichten zuletzt ein interessantes Stichwort gehört, nämlich mentale Gesundheit. Also die Idee hier von Jugendlichen, dass sie der Auffassung sind, vielleicht anders als ihre Vorgängergenerationen bestimmte psychische Krisen besser bewältigen zu können. Da würde mich Herr Degenhardt, Frau von Tadden, interessieren, ob Sie auch so überrascht waren wie ich.
Ehrlicherweise nicht so, weil wir das natürlich hier erleben. Es gibt im Bereich der Oberstufe sicherlich in den einzelnen Stufen immer wieder Fälle, Krankheitsfälle sozusagen der mentalen Gesundheit. Und wir erleben aber, dass das, was die Schüler eben auch angesprochen haben, da ein sehr guter Umgang untereinander vor allen Dingen ist und ein auch gegenseitiges sich hindurchtragen. Also das sehen wir eigentlich als sehr positiv.
Und das hat was mit der Pandemie-Erfahrung zu tun?
Ja, das glaube ich schon oder auch natürlich, weil, das haben die Schülerinnen und Schüler ja eben auch beschrieben, ein Sich-Zurückziehen stattfand und ein In-sich-Kehren auch. Und das führte natürlich auch dazu, dass dann vereinzelte Schülerinnen und Schüler damit nicht so gut zurechtkamen und das ist sicherlich eine auch Folge der Pandemie und auch vor allen Dingen des Lockdowns.
Frau von Tannen?
Ja, und wie Herr Degenhardt schon sagte, es wird eigentlich sehr offen damit umgegangen. Das heißt nicht, dass das nicht auch heißt, dass die Kinder mit den Betroffenen sogar mitleiden. Und andererseits sehen sie aber auch, dass man da durchkommt. dass man da durchgetragen wird. Sie haben positive Vorbilder. Ja, man kann da auch mal schwach sein, die anderen helfen, es wird einem geholfen. Und Sie sehen, wir kommen da durch.
Eva-Maria Götz, wir hatten vorhin, als Sie zusammengetragen haben, was so die Wissenschaft leistet, um diese Generation besser kennenzulernen. Wir hatten noch einen Punkt unterschlagen.
Genau, eine Studie habe ich unterschlagen. Und zwar ist das eine Studie des Internationalen Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen. Die haben in 21 Entwicklungsschwellen- und Industrieländern die Kinder und Jugendlichen befragt. Und dabei kam raus, die jungen Erwachsenen sind überzeugt, die Welt wird mit jeder Generation ein besserer Ort. Ich finde, das passt ja schon ein wenig zu dem, was hier auch gerade angeklungen ist.
So, nun wollten wir aber vor allem noch etwas hören, was Sie für einen Ausflug unternommen haben. Und zwar, um das noch mal genauer zu verstehen, was mit Jugendlichen passiert, die russische oder ukrainische Familienwurzeln haben. Wir haben das von Georgi vorhin schon aus seiner Position gehört. Und Sie waren in Wiesbaden im Gutenberg-Gymnasium.
Genau. Wiesbaden hat traditionell eine starke Verbindung zu Russland. Als Kurstadt gibt es da Beziehungen schon seit dem 19. Jahrhundert. Und auch heute gibt es noch eine große russische Gemeinde, die aber natürlich nicht nur russisch ist, sondern da gibt es auch Weißrussen und es gibt Ukrainer. Und die gibt es auch am Gutenberg-Gymnasium. Ich habe mit ungefähr 10, 11 Jugendlichen gesprochen, im Alter von schätzungsweise 13 bis 17 Jahren. Und als erstes habe ich sie gefragt, wie es ihnen im Moment geht.
Man schläft nicht gut. Man weiß nie genau, wie es der Familie geht, wie es Freunden geht.
Ich könnte einfach die ersten 3 Tage maximal 5 Stunden schlafen.
Die ganze Situation ist sehr überfordernd und schrecklich. Und ich habe persönlich keine Verwandte in der Ukraine, aber auch viele Freunde. Es macht einfach Angst.
Ich mache mir eben auch Sorgen, vor allem weil wir Verwandte auch in Russland haben und Bekannte in Ukraine. Von denen bekommt man eben sehr viel mit. Und dass die in Ukraine auch im Bunkern sitzen. Und dass vor allem die Kinder auch flüchten. Und man bekommt auf jeden Fall sehr viel mit und hofft, dass denen allen gut geht. Und ja, dass sie da Unterstützung auch bekommen in den Ländern, zu denen die flüchten.
Wir kommen aus Russland, wir haben in Russland gelebt, ziemlich lange Zeit. Also ich bin mit 11 hierher gezogen, glaube ich. Und wir haben sehr viele Verwandte in Russland, wir haben viele Verwandte in der Ukraine tatsächlich. Und das hat meine Familie sehr beeinflusst. Also wir leben alle in Angst.
Ich war geschockt, was momentan passiert. Und man wird ja auch in den letzten Wochen sehr stark mit den Medien konfrontiert aus Russland. Und ja, ich finde es einfach schade, was passiert, dass man keine friedliche Lösung finden kann.
Ja, und man wird konfrontiert mit Medien aus Russland. Das geht natürlich vor allem denjenigen so, die die russischen Medien auch verstehen. Und deswegen wollte ich auch gerne wissen, was denn so in den Familien besprochen wird.
Also meine Mutter ist halt vor 15 Jahren circa hierher gekommen und mittlerweile sagt sie auch, sie will sich gar nicht mehr so richtig als Weißrussin sehen, weil sie eben sieht, auf welcher Seite man denn sozusagen richtigerweise steht. Die Situation ist sehr bedrückend, weil das Verhältnis eben zu meinen Verwandten in Belarus dadurch deutlich verschlechtert wird, weil eben tagtäglich in Gesprächen darüber gestritten wird, eben was dort passiert. Die Stimmung dort ist ganz einfach, ja, wir sind da halt nicht mit beteiligt und wir haben damit einfach wenig zu tun und so wird es halt auch dort aufgenommen. Also wir geben halt zu verstehen, dass es halt eben nicht ganz so ist, wie ihr das jetzt uns sagt, aber es wird halt nicht angenommen, so die Wahrheit.
Und ich finde es auch schlimm, dass in Russland keiner den Krieg sozusagen zugibt, sondern alle sagen, dass es so sein soll, dass es gut ist. Und auch meine Verwandten glauben das.
Ja, und meine Freunde aus Russland sagen, dass es ist echt gefährlich, jetzt etwas zu demonstrieren oder etwas gegen dieser Krieg zu haben, weil es einfach gefährlich, lebensgefährlich ist.
In meiner Familie ist es 100% gegen den Krieg, weil es ist schrecklich. Die Mutter bekommen die Nachrichten, dass ihr Sohn gestorben sind. Und es ist einfach schrecklich auf der so moralischen Seite.
Ja, schrecklich auf der moralischen Seite. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Jugendliche, und mit einem habe ich gesprochen, die zumindest Zweifel hegen an der Seite, auf der sie stehen möchten, ob die westliche Seite da die richtige ist oder ob es doch die Seite der Verwandten in Russland ist. Ein Junge sagte mir Folgendes.
Ich gucke auch zu Hause die russischen Nachrichten, sowohl als auch die deutschen. Also ich bekomme sozusagen beide Seiten mit und ich merke auf jeden Fall, wie die russische Seite das zu ihrem Zweck nutzt, die deutsche auch teilweise. Ich finde, es kann gar nichts entschuldigen, dass unschuldige Leute in der Ukraine sterben. Aber mich verwundert, dass sehr viele hierzulande die Vorgeschichte nicht kennen und nur das sehen, was die Medien hier auch zeigen. Also das, was auch schon seit 8 Jahren zum Beispiel in Donbass passiert, die Leute dort, die auch unabhängig von der Ukraine werden möchten und dass die Ukraine das teilweise auch verständlicherweise nicht möchte, aber es sind trotzdem mehr oder weniger die Rechte der Menschen.
Ja, das ist eine Position, die sicherlich Konfliktstoff birgt und diskutiert wird. Und deswegen wollte ich wissen, wie denn überhaupt so die Freunde und Klassenkameraden und Klassenkameradinnen auf Sie jetzt reagieren.
Ich wurde auch mit Beleidigungen konfrontiert, dadurch, dass ich Russin bin. Nicht nur an der Schule, also an der Schule habe ich auch mitbekommen, dass Leute drüber lachen und sagen, ja, ihr Russen, ihr wollt alle Krieg. Das finde ich unfair. Also meine Familie und ich, wir versuchen auch so gut zu helfen, wie wir können. Wir spenden Geld, wir spenden Klamotten und Essen. Also alles, was man machen kann, um zu helfen.
Für mich ist es kein Problem. Ich habe damit noch keine Erfahrung gemacht. Mein Bruder jedoch in der Schule, als mein Bruder bei einem Klassenkameraden den Stift ausleihen wollte, hat dieser gesagt, nein, geh weg, du bist Russe, ich will nichts mit dir zu tun haben. Wobei diese vorher befreundet waren. Und das finde ich natürlich auch ein bisschen schade, aber ich finde es trotzdem sehr toll, dass hier in meiner Gegenwart auf sowas kein Wert gelegt wird.
Ja, und wie geht es jetzt weiter? Wie geht es weiter in der Zukunft? Welche Ängste gibt es da, sagte mir ein Mädchen.
Also zu Hause informieren wir uns so gut wie möglich. Wir gucken russische Nachrichten, wir schauen deutsche Nachrichten. Deswegen, ich hoffe, dass es einfach alles bald vorbei ist und ich habe wirklich Angst, dass es weiter ausbricht.
Soweit also Stimmen aus dem Gutenberg-Gymnasium in Wiesbaden. Und Georgi wollte das kommentieren.
Ja, also erstmal, ich stimme beinahe allen, oder ich sehe auch teilweise mich selber in fast allen diesen Statements, außer dass irgendwie negative Kommentare wegen der Herkunft kamen. Das ist nicht passiert zum Glück. Aber da gab es eine Aussage, dass ich glaube, dass man, dass die russischen Bürger da irgendwie mit beteiligt sind und es und die Pflicht haben, dagegen was dagegen zu sagen und nichts gegen den Krieg sagen. Also erstmal, das stimmt ja einfach nicht, weil ganz viele oder viele Leute angesichts der Einschränkungen im Recht auf Meinungs- und Presse- und Freiheit zur Demonstration, Versammlungsfreiheit, ziemlich viele Leute auf die Straße gehen. Und außerdem, wenn man so eine gleichgeschaltete Presse wie in Russland hat, also wir, die Personen hier, die deren Stimmen wir eben gehört haben, die können auch andere aus anderen Quellen Nachrichten beziehen in Russland. Und das weiß ich auch selber aus eigener Erfahrung. Als ich vor ein paar Jahren in Russland war, da gab es im Prinzip nur die Staatsnachrichten. Also
ja, und ich finde,
wer kein Satellitenfernsehen oder eine VPN hat, der hört wirklich nur Propaganda.
Ja.
Und das liegt eben daran, und ich finde es ein wenig unfair, da die Bevölkerung so in Sippenhaft zu nehmen für die Handlungen ihres Präsidenten.
Gut, dass das gesagt wurde. Und man kann, glaube ich, den Mut derjenigen, die jetzt trotz dieser gesellschaftlichen Situation in Russland demonstrieren, gar nicht hoch genug schätzen. So, jetzt wollen wir zusammentragen, was wir für Reaktionen bekommen haben. Alfried Schmidt wird das für uns tun.
Ja, Jürgen Wiebicke, Sie haben ja in der Einleitung der Sendung gesagt, es geht heute um die Stimmen der Jüngeren und die Stimmungen der Jüngeren, die haben Sie ja vor Ort in Bonn, zum Glück muss ich sagen, denn interessant ist, dass bei uns im Kölner Funkhaus wirklich überwiegend die Stimmen und Stimmungen der älteren Generation eingegangen sind. Und da hört man wirklich Sorgen heraus, die sich die Älteren um die Jüngeren machen. Da schreibt zum Beispiel Kurs Schmidt aus Damnatz in Niedersachsen, seit dem Beginn der Pandemie mache ich mir große Sorgen um die Jugend, rächt sich heute dass seit den ersten Berichten des Club of Rome 1972 die europäische Politik zu wenig getan hat gegen den Klimawandel. Wenn die Politik mehr getan hätte, dann würden wir jetzt nicht so abhängig sein von Öl und Gas, schreibt er. Und hätten wir dann vielleicht nicht jetzt Putin als Despoten. 1972, schreibt Kurt Schmidt, habe ich gedacht, das schaffen wir. Damals habe ich die Zeit als optimistisch erlebt. Wie erlebt die Jugend in Bonn diese Zeit, fragt er. Dann Thomas Schöpel aus Kiel. Mit meinen 79 Jahren teile ich alle Gefühle der jungen Menschen in dieser Sendung. Wenn ich jetzt mit 18, 20 Jahren leben würde, ich würde möglichst jede Nacht mit meiner Freundin teilen und immer einfach nur tanzen. Und sonst ist meine Bitte an euch Jungen, haltet an der europäischen Perspektive fest und fordert von der Politik radikale ökologische Reformen und unterstützt die Flüchtlinge, die da kommen, meint Thomas Schöpel aus Kiel. Dann Andreas Hornung. Er schreibt, es ist sehr schön zu hören, wie präzise die Schülerinnen und Schüler die Situation beschreiben, ihre Situation. Die Thematik hat ungeheuer viele Aspekte. Die pessimistische Einschätzung, die ist nachvollziehbar, aber auch beängstigend. Die Adressierung der Verantwortung an die Politik möchte ich ausdrücklich unterstützen, schreibt Andreas Hornung. Es wäre wünschenswert, wenn Politik diese Verantwortung wahrnimmt und Rahmenbedingungen schafft, um den Jugendlichen einen optimistischeren Blick in ihre Zukunft zu ermöglichen. Herr Hartmann aus Ostfriesland, 40 Jahre alt, er hat einen Appell. Er schreibt, die Jugendlichen und Kinder müssen wieder beginnen zu handeln. Nehmt das Heft des Handelns in die Hand, schreibt er, wartet nicht, bis es jemand anders tut. Es wird immer nur gejammert und gemeckert. Die Politik darf nicht alleinig verantwortlich gemacht werden. In die gleiche Richtung geht auch Frau Geers aus Hamburg, 72 Jahre alt, ehemalige Lehrerin. Sie appelliert, Jugendliche haben schon eine Verantwortung, nicht nur die Politik. Die müssen an Demos teilnehmen, schreibt sie. Die Politik wird auch von Menschen gemacht und Jugendliche müssen sich daran beteiligen. Aber es gibt auch ein, zwei Fragen an die jungen Leute in Bonn. Da schreibt Herr Müller aus Stuttgart, was denkt die Jugend über die Schulden, die für den Krieg, für Klima, Corona aufgenommen wurden und werden? Die jungen Menschen müssen das ja irgendwann zurückzahlen. Was denken Sie darüber? Vielleicht eine Frage, die man gleich in Bonn stellen könnte. Und dann habe ich noch Jürgen Elger aus Dresden, der hat, wie er schreibt, als älteres Semester auch eine Frage an die jüngeren Leute. Die Krisensituation ist unübersehbar. Wie aber ist die Lebenssicht junger Leute? Gibt es da eine Depression, eine depressive Stimmung, weil Wohlstand, ewiger Frieden und Zukunft, Zuversicht nicht durchzuhalten sind? Oder gibt es da auch sowas wie das Prinzip Hoffnung, wie das Fünkchen Hoffnung? Damit zurück nach Bonn zu Jürgen Wiebeke und den Schülerinnen und Schülern dort.
Besten Dank, Alfred Schmidt. Die letzte Frage, die haben wir ja schon ziemlich ausführlich diskutiert, aber sie muss noch ein weiteres Mal beantwortet werden. Die Frage nach dem Prinzip Hoffnung. Wer mag?
Jetzt nicht zu dem politischen Handeln.
Können wir auch machen. Ziehen wir das vor, bitte.
Also ich höre das oft, dass unserer Generation vorgeworfen wird, wir würden nur meckern und nicht handeln. Ich finde, wir sind eine politisch sehr starke Generation, wenn man das so sagen kann und verallgemeinern möchte. Ich meine, unsere Generation ist ja bekannt mit Fridays for Future. Wir sind ich würde sagen, dass der Feminismus in unserer Generation beispielsweise eine viel andere Rolle spielt als noch in anderen Generationen. Es sind nicht nur noch die aggressiven Frauen, es ist viel, viel breiter, es ist viel angekommener in dieser Gesellschaft. Und ich meine, wir sehen in der Klimagerechtigkeitsbewegung, also bei Ende Gelände oder in Lützerath, das sind so viele junge Menschen. Und wenn uns dann vorgeworfen wird, dass wir nicht handeln, das macht mich einfach nur sehr aggressiv, weil wer Politik als etwas nur Parlamentarisches versteht, das tut mir dann schon leid, aber wir sind so viel mehr und wir können nicht im Parlament sitzen, wenn wir 16 sind. Und wir treffen nicht die politischen Entscheidungen, wir machen nur Druck auf der Straße. Und welche Generation tut das, wenn nicht wir?
Ja, das war ja jetzt auch das Spannende bei dem, was Alfred Schmidt vorgetragen hat, dass wir jetzt sozusagen die Generationendebatte hatten, die vorher überhaupt noch nicht aufkeimte, weil davon nicht die Rede war, dass es da einen Konflikt gibt. Bitte schön.
Also, dass die eine ehemalige Lehrerin ja meinte, dass wir ja nicht mehr so viel an Demos teilnehmen oder eben nicht mehr so viel irgendwas da machen, hängt, wie Louis eigentlich schon gesagt hat, eigentlich davon auch eigentlich ab, dass durch Corona eben halt wir eben weniger an die Demos da teilgenommen haben. Also da vor der Corona haben wir halt eigentlich sehr viele aus unserem Schulleben da teilgenommen und wir haben auch dadurch halt auch schon viel eigentlich in Bonn erreicht. Und ich würde deswegen auch eigentlich nicht sagen, dass wir eigentlich so wenig an Demos oder irgend sowas teilnehmen, weil wir eigentlich das ausschöpfen und das versuchen, dass wir eben halt können und eben unsere Möglichkeiten eben ansehen.
Ja, mich würde interessieren, weil das ja eigentlich latent in allen Äußerungen enthalten war, wie ihr auf die Generation eurer Eltern blickt. Ob das etwas ist, was in Harmonie läuft oder wo eben Konflikte aufscheinen. Ja, Hanna, willst du beginnen?
Ja, also wie wir ja gerade bei den Kommentaren gesehen haben, habe ich zumindest das Gefühl, dass die von oben sozusagen auf uns runterblicken und halt nur sagen, ja, ihr macht ja irgendwie nichts. Aber Lu hat das ja vollkommen klar nochmal deutlich gemacht, dass wir eben nicht so eine Generation sind, die halt irgendwie nur auf Social Media aktiv sind und irgendwie nur große Sprüche sprechen, sondern halt, dass wir wirklich auf die Straße gehen, dass wir versuchen, laut zu sein und Druck auszuüben. Nur irgendwo sind halt auch unsere Grenzen gegeben, einmal halt altermäßig und halt auch, dass wir halt auch nicht wirklich von ganz vielen einfach nicht ernst genommen werden. Zumindest habe ich das Gefühl, dass uns mehr zugehört wird, aber immer noch diese Akzeptanz, dass wir auch da sind und dass wir auch eine Stimme haben sollten, ist irgendwie, finde ich zumindest, bei den älteren Generationen noch nicht wirklich angekommen. Und
was wäre denn die Erwartung?
Ja, das, klar, ist natürlich nur eine Wunscherwartung, aber dass wir halt auch mit einbezogen werden und dass wir viel mehr gehört und verstanden werden und dass man auch, ja, dass auch auf der anderen Seite der älteren Generation auch, dass da halt mehr die wollen auch uns verstehen, weil das habe ich ganz oft das Gefühl, dass das einfach nicht wirklich der Fall ist, dass sie halt einfach nur, um gut dazustehen, ja, wir haben doch mit Jugendlichen geredet und ja, und dass das aber da wirklich eigentlich im Endeffekt nichts bei rumkommt und die sich eigentlich auch nur unter sich dann irgendwie,
Vielleicht können wir an der Stelle Birgit Lange-Bartels nochmal hinzunehmen, also dieses Gefühl des Unverstandenseins von der Vorgängergeneration. Kommt Ihnen das bekannt vor, Frau Lange-Bartels?
Oh ja, sehr schön, dass ich was sagen darf. Also ich merke gerade, dass mir fast der Kragen platzt. Also, weil ich finde nämlich diese Generation, die junge Generation im Moment überhaupt keine meckernde Generation. Also ich finde, sie kann sich sehr adaptieren an die schwierigen Verhältnisse. Ich erlebe sie als politisch interessiert und engagiert auch. Und zugleich ist das auch oftmals, wird das in den Untersuchungen auch deutlich, dass sie sich eben zu wenig einbezogen und gehört fühlt. Und ich finde, man muss hier ganz sehr aufpassen, dass es nicht zu einer Verantwortungsdelegation kommt. Also dass die junge Generation zu der Generation wird, die unsere Welt aufräumen muss. Also dass das, was wir als die Elterngeneration auch mit verbockt haben, dass wir das Gefühl haben, wir sind jetzt fein aus dem Schneider. Und da kann ich jetzt sehr, sehr gut die Wut nachvollziehen, die jetzt gerade aber auch noch sehr besonnen, muss ich sagen, geäußert wird von den Schülerinnen und Schülern.
Ach, wir könnten die Wut auch noch ein bisschen deutlicher hören. Ich sehe da im Gesicht so erste Ansätze.
Also da ist auf jeden Fall schon Wut in mir, aber teilweise auch ein gewisses Mitleid, weil die Generation vor uns genau wie wir durch Krisen gegangen sind, aber nicht die gleichen Mittel an der Hand hatten wie wir. Die Thematik von der mentalen Gesundheit war ja eben schon angesprochen worden. Und auch einfach die Ablenkung, die uns gegeben ist durch soziale Medien und so weiter. Die Generation vor uns mussten ja ganz anders durch die Krisen durch wie wir. Und dann kann ich auch verstehen, wenn die mit ein bisschen Frust oder einem schlechten Gefühl auf uns schauen, weil sie es nicht so hatten wie wir. Also ich habe auch teilweise Verständnis für die Generation vor uns, aber dementsprechend würde ich mir auch wünschen, dass die Verständnis für uns haben und uns zuhören.
Dann würde ich gerne noch wissen wollen, wenn du auf die Generation deiner Eltern blickst, was würdest du sagen, war diese Generation freier oder unfreier, als ihr es seid?
Also erstmal sind die ja in einem geteilten Deutschland aufgewachsen, was an sich, würde ich sagen, etwas unfreier war als jetzt bei uns. Und tatsächlich würde ich auch sagen, dass wir heutzutage mehr Möglichkeiten haben, weil die Globalisierung einfach so vorangeschritten ist in den letzten Jahren. Wir sind viel vernetzter und können mehr erreichen als unsere Eltern.
Und was machen wir dann mit den Adjektiven vom Anfang, die alle so einen düsteren Grundton hatten? Da müssten wir jetzt noch mal ganz neue erfinden.
Ich finde das nicht. Ich finde, wie die Psychologin eben gesagt hat, das kann auch koexistieren, negative sowie positive Aspekte. Können beide valide sein, zur gleichen Zeit.
Ja, also dass auch bestimmte Stimmungen irgendwie miteinander ausgehalten werden müssen. Wie geht das praktisch?
Ja, also ich würde sagen, dass der Mensch an sich ist ja einfach so vielseitig und das menschliche Erlebnis ist einfach beeinflusst von vielen verschiedenen Aspekten und Gutes sowie Schlechtes gehört dazu. Nichts ist schwarz und weiß in der Welt und
nichts ist schwarz und weiß in der Welt, wenn das mal kein Schlusssatz war. Den lassen wir so stehen, bedanken uns sehr herzlich für die Gastfreundschaft im Clara-Schumann-Gymnasium in Bonn. Und nach den 11.30 Uhr Nachrichten hier im Deutschlandfunk Umwelt und Verbraucher, Jürgen Wiebeke verabschiedet sich für Agenda.